Die Drese. Der Podcast der Ministerin. So heißt dieser Podcast. Die Drese, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Drese, dem Podcast aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport mit Stefan Die Drese.
Und auch wie immer mit dabei Jan Farklas.
Stimmt, und wir haben heute wieder ein Schwerpunktthema zu bieten, ein wichtiges Thema, ein schwieriges Thema, ein emotionales Thema mit einem Gast. Schön, dass Sie da ist. Ina Teludis ist hier.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Okay, deine Recherchekünste sind wirklich 1A. Das sind die Counting Crows, meine absolute Lieblingsband.
Ha, oh Gott. Treffer versenkt, jawohl.
Sehr gut. Das stimmt.
Das Lustige ist, unser Gast kriegt nämlich immer eine Überraschungsmelodie und Jan gibt sich unheimlich Mühe. Und dann wissen wir aber selber immer nicht, in dem Moment, in dem die Melodie losgeht, ist das total daneben oder ist es gut? Und an deiner Reaktion war ja zu sehen, es passte. Sehr schön.
Das freut mich, weil ich habe das irgendwo gelesen, irgendein Steckbrief, das kann ja uralt und veraltet sein. Möglicherweise magst du die gar nicht mehr und,
doch.
Du gehst dann raus oder sowas.
Nein, ganz und gar nicht. Damit hast du mir eine große Freude gemacht.
Okay, weniger erfreulich und trotzdem wollen wir es möglichst locker aufbereiten, dieses komplizierte Thema, aber sehr wichtige, deswegen wollen wir darüber sprechen, dass wir einfach das am Laufen halten. Organspende, das ist heute das Thema, habe ich das schon gesagt eigentlich?
Nein, das ist jetzt das erste Mal, worum es heute geht. Du hast erst von emotional geredet und dann das Thema gesagt.
Gut,
und
das
ist emotional, es erschließt sich jetzt.
So ist es. Ich würde kurz trocken mit Zahlen, Daten, Fakten beginnen. Die Zahlen sind ganz frisch, vielleicht kennt ihr sie noch gar nicht, sie sind nicht besonders erfreulich, das ist nicht überraschend. Sie sind von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Die haben das gerade rausgegeben und sagen, dass deutschlandweit immerhin mehr als 8.200 Menschen auf einer Warteliste stehen. Bei uns im Land, wir brechen es jetzt immer runter, logischerweise sind es mehr als 200. Und da bedarf es vor allem groß an Nieren, an Lebern, was wenig überrascht, und Herzen. Und eine Zahl, die nicht so erfreulich ist, bei uns im Land sind im vergangenen Jahr 10 Organe nur transplantiert worden. Das waren im Jahr davor mehr als doppelt so viel. Also soweit diese Statistik. Dann haben wir die Anzahl der Organspender, die leider auch erneut rückläufig ist. Bei uns im Land 22 Menschen haben mit ihrer Spende die Leben anderer gerettet. Das war auch schon mal mehr und es waren auch schon mal mehr Organe. 58 wurden gespendet. Es waren schon mal 89 im Jahr davor. Auch da geht's in die falsche Richtung. Aber es gibt was Erfreuliches, wenn man das so sagen darf, die Anzahl der Organspender pro Million Einwohner. Da gibt es auch so ein Balkendiagramm, ihr seht das hier, guck mal, ich liste einmal, das ist tatsächlich hier gerade zu sehen. Da landet MV im deutschlandweiten Ranking immerhin auf Platz 5, also im oberen Mittelfeld. Das ist Hamburg ist ganz vorne dabei, Brandenburg ganz hinten. So, das sind jetzt die nackten Zahlen, die nicht besonders schön sind, aber vielleicht können wir so ein bisschen was ändern mit diesem Podcast. Auch übrigens sind nirgendwo die Wartezeiten so lang wie in Deutschland, in ganz Europa. So, Ina weiß das wahrscheinlich, wir kommen auch gleich darauf zu sprechen, warum du überhaupt hier bist. Du bist hier, um uns eine sehr persönliche und auch leider tragische Geschichte zu erzählen. Dein Bruder ist mit gerade mal 45 Jahren verstorben im vergangenen Jahr.
Genau, im August war das.
Im August.
Ich erzähle kurz, was passiert ist, ja?
Gerne.
Und zwar, mein Bruder ist seit vielen, vielen Jahren Epileptiker gewesen und hatte halt einen sehr, sehr schweren epileptischen Anfall. Ne? Wer medizinisch ein bisschen bewandert ist, weiß das, sowas steigert sich. Auch mit Medikamenten ist man nicht anfallsfrei und es war ein sehr, sehr schwerer Anfall, der dann auch tatsächlich zum Herzstillstand und Atemstillstand geführt hatte. Seine Lebensgefährtin hat ihn gefunden. Zeitlich eingrenzen konnte man das da noch nicht und sie hat das Erste natürlich gemacht, was du machst in so einer Situation, gerade wenn du aus der Pflege kommst, sie hat ihn reanimiert. Er ist daraufhin in die Uniklinik nach Rostock gekommen und dort war aber schon recht schnell klar, dass der Schaden einfach zu groß ist durch den Sauerstoffmangel, dass das Gehirn schon im Absterbeprozess ist, dass die Zellen schon absterben und es war dann tatsächlich den Nachmittag auch schon klar, Es gibt keine Umkehr dieses Prozesses und es ist aussichtslos, dass da irgendwas wieder kommt. Und was jetzt passieren wird, ist, dass der Gehirntod irgendwann eintritt, früher oder später.
Das ist schon mal ein Wahnsinns-Schicksalsschlag, dass so, also es ist ja die Information, dass überhaupt so ein schlimmer Anfall war, gleich damit verbunden gewesen.
Keine Chance.
Genau, dass es da keine Umkehr mehr gibt.
In der Nähe von Kriwitz, Goldberg, so die Ecke, Landkreis Ludwigslust-Parchim, und sind dann natürlich auch sofort nach Rostock gefahren in die Uniklinik. Und der Arzt war auch sehr, sehr einfühlsam. Und wenn du weißt, wenn er sagt, ja, kommen Sie mal mit hier, und dann kommst du in so einen Besprechungsraum und dann stehen da Blumen und Taschentücher auf dem Tisch, dann weißt du eigentlich auch gleich, was los ist. Und da mein Bruder also mit 16 schon Führerschein gemacht hat, Motorrad gefahren ist und immer sehr, sehr klar war in dem, was er möchte für sich und auch früh einen Organspendeausweis hatte, war es sogar so, dass meine Mutter in dieser Situation diese unfassbare Stärke besessen hat und den behandelnden Arzt von sich aus drauf angesprochen hat.
Oh, Wahnsinn. Ja.
Wofür der sich auch bedankte dann im Nachgang. Ja.
Also ich finde es aus beiden Seiten beeindruckend. Ich finde es beeindruckend zu sagen, mit 16 im Rahmen Führerschein und so mache ich mir schon darüber Gedanken. Und umgekehrt sagen wir ja immer, dass es für die Angehörigen einfacher ist, wenn sie wissen, wie dann der Wille ist. Aber wenn der so klar geäußert ist und es auch klar war, dass es ausdiskutiert, da gibt es keine Unsicherheiten mehr. Mhm. Das beeindruckt mich wirklich.
Das war auch ein riesengroßer Halt in dieser Situation. Es ist mir auch ganz wichtig, das zu sagen. Ne? Also wenn man weiß, was sein Angehöriger möchte, sein Kind oder sein Mann, seine Frau, wie auch immer, das gibt einem so viel Halt in der Situation, ne? Dass du einfach gar nicht überlegst, okay, was ist jetzt zu tun und würde er das wollen, sondern das ist einfach ganz klar, das ist sein Wunsch gewesen, schon immer, die letzten 20, 30 Jahre, und wir versuchen das umzusetzen.
Hat er das noch irgendwie dokumentiert mit dem Organspendeausweis?
Ja, er hatte einen Organspendeausweis, also keine Patientenverfügung. Macht man wahrscheinlich nicht in dem Alter, auch wenn man vielleicht eine Erkrankung hat. Aber der Organspendeausweis, der war im Portemonnaie. Das war ja auch ein ganz altes Ding schon mittlerweile. Und dann war der Ablauf tatsächlich so, weil ich glaube, das ist eine Angst von vielen, dass man in so eine Situation kommt, der Angehörige liegt da, der Arzt sagt, es gibt keine Hoffnung mehr, dann schalten wir jetzt mal ab. Oder dann hören wir jetzt mal auf. Dem ist nicht so. Dieser Prozess wurde ganz engmaschig begleitet. Und am Ende war es so, dass es von Montag ist es passiert, bis Mittwochabend tatsächlich auch gedauerte, bis dann der Hirntod festgestellt werden konnte, erstmalig. Also da sind jeden Tag Untersuchungen, da werden jeden Tag Hirnströme gemessen, da wird jeden Tag die Sauerstoffleitung, ich habe keine Ahnung, wie es genau läuft, das wird wirklich jeden Tag gemessen und kontrolliert und protokolliert. Von mehreren Ärzten dann auch abschließend?
Ich finde, das ist nochmal eine wichtige Information, weil man ganz häufig, wenn man sich so im eigenen Umfeld über das Thema Organspende beschäftigt oder sich da austauscht, dann kommt ganz oft diese Sorge, aber wird dann überhaupt noch alles gemacht, um ein Leben zu retten, wenn man dann bei einem jungen Menschen die Organe braucht? Und das einmal zu hören, auch wie du es erlebt hast, dass da also mehrere Ärzte mehrmals, mehrere Tage sich wirklich vergewissert haben, dass es dann so ist, dass der Prozess unumkehrbar ist. Das finde ich, kann schon nochmal Ängste nehmen.
Ja. Und auch sehr transparent, ne? Also es wurde immer, wenn wir da waren, kam immer ein Arzt rein, hat uns informiert, was ist der aktuelle Stand, das sind die Ergebnisse, das waren die Untersuchungen, also dass man wirklich auch engmaschig da mitgenommen wird, so doof das klingt. Und dann ist es tatsächlich so, wenn dann der Hirntod festgestellt wird, dann auch erst wird es konkret in Sachen Eurotransplant, dann wird das rausgefunkt, wir haben hier einen Spender, habt ihr jemanden, der passt? Und auch das ist noch ein Prozess, der sich über Tage zieht, einen passenden Empfänger zu finden. Da muss der auch operationsbereit sein, da müssen es Transplantationsteams geben. Am Ende war es tatsächlich so, dass dann auch noch die Frage im Raum stand, haben die Organe zu viel Schaden genommen durch den Sauerstoffmangel? Aber auch das lässt sich medizinisch mit Spülung von Nieren, irgendwelche anderen Präparationsmethoden, da wird die Lunge nochmal gecheckt, da werden die Organe untersucht, auch soweit herstellen, dass dann bei meinem Bruder, bei Alex war es dann so, dass am Samstag dann die Organentnahme war, tatsächlich. Und auch hier, wir wurden gefragt, möchtet ihr nochmal kommen, möchtet ihr ihn nochmal sehen, wann möchtet ihr nochmal kommen, möchtet ihr euch nochmal verabschieden, und auch alles wirklich, muss ich an dieser Stelle auch nochmal ein großes Danke an das Team der Uniklinik. Ne? Ja, sehr, sehr einfühlsam und mit Blumen, und Das war wirklich super würdevoll und ich weiß, dass die ganz viel zu tun haben und viel Arbeit haben und trotzdem war es so, dass sie uns wirklich ganz, ganz liebevoll, möchte ich schon sagen, begleitet haben. Ne?
Toll, also auch von uns nochmal ein Dankeschön an dieser Stelle. Das ist ja etwas, wofür auch ich als Gesundheitsministerin nicht häufig die Gelegenheit habe, mich dann eben auch, ja, auch für sowas am Rande der eigentlichen medizinischen Versorgung, dieses Menschliche, dafür sich nochmal zu bedanken. Weiß man dann, wohin die Organe gehen?
Da kommt dann die Stiftung Organtransplantation, heißt so, ne?
Ja.
Die kommt da ins Feld, die sind auch relativ schnell schon involviert und kümmern sich um die Angehörigen, rufen uns an, habt ihr Fragen, ruft uns an, Tag und Nacht, kein Problem. Und die wiederum verwalten dann ja auch alles, was danach geschieht. Die haben die Information. Und tatsächlich war es so, dass wir, ich muss jetzt lügen, 6 oder 7 Wochen später schon Post bekamen von der Stiftung mit der Information darüber, dass Herz transplantiert wurde, die Nieren transplantiert wurden, Lunge, und da hat es keinen passenden Empfänger gegeben für die anderen Organe, aber dass der Alex Herz, ein Mann, eingesetzt wurde, der tatsächlich auch das Krankenhaus schon verlassen konnte, weil es ihm gut geht.
Oh, Wahnsinn.
Und diese Nachricht zu bekommen, also Trost ist ein großes Wort, ne? Es gibt, glaube ich, da kein Trost oder auch für meine Mutter schwierig Trost, aber diese Nachricht zu bekommen und irgendwo in diesem sinnlosen Verlust auch noch einen Funken Sinn zu sehen, das ist tröstlich, ist das. Auf jeden Fall.
Das glaube ich.
Und ich bin mir sicher, dass der Organempfänger und seine Familie an uns denken. Genau wie wir an ihn und seine Familie denken.
Ich hätte nicht gedacht, dass man auch so schnell diese Information schon bekommt.
Ich habe auch gedacht, die warten vielleicht ein bisschen, bis er aus dem Gröbsten raus ist. Aber die schrieben wortwörtlich, es geht ihm sehr gut und er konnte das Krankenhaus bereits verlassen.
Toll.
Und das macht mich natürlich auch total stolz auf meinen Bruder.
Er hat dein Leben gerettet.
Ja.
Mehrere.
Ja, oder mehrere.
Ja.
Ja. Also es gibt doch Kraft, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Das hat uns Kraft gegeben, auch in dem Prozess zu sagen, okay, wir verlieren ihn, dafür kein Weg dran vorbei, aber es ist ein kleiner Sieg, wenn wir seinen Wunsch umsetzen können und er wollte unbedingt Organe spenden. Er hat das für Verschwendung gehalten.
Wahnsinn.
Wie hast du das geregelt für dich, das Thema Organspende?
Ich habe vor Jahren mal einen Organspendeausweis gehabt. Der fliegt auch irgendwo rum. Ich habe so viele große Schubladen zu Hause, wo alles mögliche rumfliegt und habe jetzt tatsächlich im Zuge dessen mich nochmal online registrieren lassen. Ja. Ich meine, meine Angehörigen wissen es auch, meine Familie weiß das. Ich habe mich mit meinem Mann nochmal ausgetauscht. Ich sage, auch ein hartes Thema. Was machen wir, wenn dem Kind was passiert?
Ja.
Lass uns das, also es wird natürlich nicht passieren, ihm passiert nichts. Er wird ein langes, glückliches, gesundes Leben haben, selbstverständlich. Klar. Aber lass uns einmal drüber sprechen. Einfach damit wir das dann nicht tun.
Ja, und genau das ist dieser Ansatz, der ja verfolgt wird und für den ich mich auch schon lange ausspreche. Im Endeffekt sind jetzt nur diejenigen in Deutschland Organspender, die sich aktiv mit dem Thema beschäftigen und sich aktiv dann darum kümmern, Patientenverfügung, Organspendeausweis, wie auch immer, Gespräche mit den Angehörigen, das zu dokumentieren, dass ich das will. In vielen Ländern um uns herum gibt es die sogenannte Widerspruchslösung. Da ist jeder erstmal Organspender und nur wenn ich es nicht will, dann muss ich es erklären. Und ich finde, der Aufwand ist natürlich genau der gleiche. Also jeder sollte sich in seinem Leben ab 16, darf man sich ja dafür erklären, Organspender zu sein, ja oder nein, einmal diesen Moment nehmen. Ganz davon abgesehen von der Frage der Organspende, finde ich, ist auch diese Frage Patientenverfügung. Was möchte ich? Möchte ich wirklich alles, was medizinisch geht, in jeder Phase meines Lebens? Sich darüber einmal Gedanken zu machen, ist bestimmt nicht angenehm. Und trotzdem finde ich, diese Widerspruchslösung zwingt uns auch dazu, uns einmal mit all diesen Thematiken zu beschäftigen. Dann hat man es einmal für sich geklärt. Und wenn sich nicht großartig was daran ändert, dann musst du mit deinem Mann nie wieder darüber sprechen. Oder ich habe einen Organspendeausweis in meinem Portemonnaie, den findet jeder, der ist völlig auffällig. Und alle wissen, dass ich Organspender sein will. Und dann ist auch gut mit dem Thema. Ich finde, ein ähnliches emotionales Thema ist, wenn man mit den Eltern über die Frage Pflege sprechen muss? Und was stellt ihr euch vor, was mit dem, was ihr euch erarbeitet habt im Leben, mal passiert? Ich habe mich unheimlich schwer getan. Meine Eltern waren irgendwie so klar und haben gesagt, wir wollen das einmal mit dir bereden. Und ich habe mich wie so ein Aal da gewunden vor diesem Gespräch. Weil das irgendwie nichts ist, was man gern macht. Und danach geht es einem aber so, dass man denkt, okay, gut, jetzt ist das besprochen. Letztlich ist der Wunsch meiner Eltern so gewesen, wie ich es mir schon gedacht habe, weil man sich ja kennt, weil man lange zusammenlebt. Und trotzdem ist es gut, es einmal auszusprechen und zu sagen, so möchte ich das.
Im Falle dieser Organspende-Sache ist es vor allem, ich meine, für mich selber ist egal, ich bin dann tot. Ne? Ich bin dann weg, was mit meinen Organen passiert ist, weiß ich nicht, juckt mich nicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Aber für die Angehörigen ist es eine unheimliche Entlastung, das zu wissen. Also tut es nicht, sprecht nicht aus eurem eigenen Interesse darüber, sondern tut es für eure Angehörigen.
Ja, damit die Klarheit haben.
Genau, damit die wissen im Falle eines Falles, Gott, was wollt er denn eigentlich oder sie, ne? Also das ist, glaube ich, so, das ist Verantwortung für Partner, Kinder übernehmen. Ja.
Also ich finde, das ist eine der wichtigsten Botschaften, dass das gar nichts mit einem selber nur zu tun hat, sondern vielmehr damit, nehmt diese Last den Hinterbliebenen ab, indem ihr es einmal für euch klar habt, kommuniziert und entscheidet.
Und man kann das ja ganz detailliert machen. Man kann ja sagen, ich möchte nur mein Herz spenden, das war toll, ich hatte ein tolles Herz. Oder ich möchte bitte keine, wie heißt das beim Auge?
Ja, diese
Linsen, genau, Hornhaut. Ja. Ich möchte bitte das einmal, ich möchte auch keine Haut irgendwie ab. Spenden so. Nee. Man kann das ja genau dezidiert festlegen, was man spenden möchte. Und es ist hypothetisch. Solange man lebt, kann man ja drüber sprechen, was man spenden möchte.
Wie ist es bei dir, Steffi? Das wollte ich dich auch immer
schon fragen. Ich habe einen Organspendeausweis, auch schon relativ lang. Also, und ich habe auch meine Meinung dazu noch nie geändert. Deswegen wusste ich das mit 16 und ich habe den auch schon relativ früh für mich immer in der Tasche gehabt. Okay. Aber das war auch so ein Thema, dass meine Eltern wissen das auch, aber die haben also kurz zur Kenntnis genommen, diese Information, und dann war das Thema zwischen uns auch wieder abgehakt.
Okay, du hast es erwähnt, Ina, es sind komplexe medizinische Eingriffe oder auch Prozesse dann, die da folgen, bevor sowas überhaupt in Gang gesetzt werden kann. Bei uns in MV geht das nur in Rostock, ne?
Na, das an der Unimedizin Rostock, unser Transplantationszentrum, und da gab es vor ein paar Monaten ja große Aufregung, weil es darum ging, dürfen wir zukünftig die Leber da auch noch transplantieren. Ich bin froh, dass wir jetzt mit den Krankenkassen zusammen da eine Lösung gefunden haben, dass das Transplantationszentrum dort bleiben kann.
Hintergrund waren zu wenig Fälle? Oder
genau, es waren zu wenig Fälle. Und klar muss man das ist ja immer so eine Diskussion, auch in der Gesundheitspolitik, wann ist wie viel entscheidend für die Qualität. Ich glaube aber, bei diesem Transplantationszentrum in Rostock spielen zwei Sachen da noch eine Rolle. Das eine ist natürlich, dass wir an einem Punkt in Mecklenburg-Vorpommern jede Möglichkeit haben müssen, um solche Eingriffe vorzunehmen. Aber es zählt ja auch, wir haben eine Universität, bei uns werden Studenten ausgebildet. Die sollen natürlich auch in diesem Bereich Erfahrungen sammeln. Sonst werden diejenigen, die sich dafür medizinisch auch interessieren, unser Bundesland irgendwann verlassen. Da geht viel Know-how verloren. Und der zweite Punkt ist, wenn man solche emotionalen Entscheidungen treffen muss, dann soll man nicht noch durch die halbe Bundesrepublik fahren müssen, um dann Abschied zu nehmen und das weiter zu begleiten. Also von daher war das schon ein sehr, sehr emotionaler, heftiger Kampf hier mit der Unimedizin Rostock, dem Gesundheitsministerium gegenüber den Kassen. Wir waren uns da sehr einig, dass wir das im Land halten wollen, und ich bin froh, dass wir diese Ausnahmegenehmigung auch haben.
Okay. Wir sprechen noch kurz über ein anderes populäres Beispiel aus unserem Land. Es geht um die Geschichte von Wima Klein, die mit 10 Jahren, da hat die Leber nicht mehr mitgespielt, beziehungsweise versagte dann. Eine Geschichte, die sehr ans Herz geht, die aber auch mit Happy End zum Glück ausgeht. Sie ist auch Leistungssportlerin beim Shorttrack, haben wir sie letztes Jahr beim Hanse Cup gesehen.
Genau,
da hat sie sich aufs Eis geführt.
Ne? Ja, sie hat mich aufs Glatteis geführt wirklich sehr sympathisch gemacht. Also auch von dieser Stelle nochmal viele Grüße an Wima. Ein wirklich ganz niedliches, sympathisches, aufgewecktes junges Mädchen. Die so sorgfältig dafür gesorgt hat, dass sie mit Schlittschuhen und ich auf meinen Straßenschuhen da irgendwie zu einem vernünftigen Grußwort in die Mitte der Eisfläche kommen. Da hat sie mich schon so von ihrer Art her sehr beeindruckt und dann bin ich von der Eisfläche runter und sie fuhr da gleich quirlig ganz viel weiter und dann sprachen die Eltern mich an und haben mir ihre Geschichte erzählt und das hat mich natürlich noch mehr beeindruckt, dass ein so quirliges Mädchen so nah schon am medizinischen Abgrund stand und vielleicht hat sie deswegen noch mehr Lebenslust.
Ich habe mit ihrem Vater telefoniert, Mark Klein, vielen Dank nochmal übrigens. Der hat mir das noch ein bisschen erzählt, wie das alles so war. Die Leber versagte wirklich dramatisch, dann musste sie auf die Intensivstation. Und da hat sich aber zum Glück nach wenigen Tagen schon eine Spenderleber gefunden. Und das hat dann auch sofort oder ziemlich gut und schnell funktioniert, sodass sie tatsächlich jetzt mit der neuen Leber wieder ganz normal trainieren kann bei ESV Turbine in Rostock in der Eishalle dort. Und der Vater sagte, dass jede Runde, die sie dort dreht, ein Geschenk ist für die Eltern.
Ja, kann man Gänsehaut kriegen, wenn man das hört.
Und das glaube ich auch, das ist Wahnsinn. Und sie hat uns sogar eine Sprachnachricht geschickt. Oha. Die hören wir uns jetzt mal an.
Okay.
Hallo, mein Name ist Wima Klein. Ich hatte im Jahr 2023 ein akutes Leberversagen und wurde daraufhin lebertransplantiert. Im Moment geht es mir sehr gut und ich kann wieder ein ganz normales Leben leben. In der Schule muss ich zwar noch eine Maske tragen, aber ich kann am Leben normal teilnehmen. Für mich hat sich im Leben verändert, dass ich Medikamente pünktlich nehmen muss, dass ich öfter zum Arzt muss und sonst eigentlich nicht viel. Aufgrund der Transplantation musste ich ein Jahr beim Shorttrack-Training aussetzen und konnte auch keine Wettkämpfe mitfahren. Seit Anfang dieser Saison nehme ich wieder am Training teil, kann auch wieder Wettkämpfe mitfahren. Ich trainiere in der Woche 5-mal auf dem Eis. Mein sportliches Ziel ist es, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen.
Lebenslust, reine Lebenslust.
Sehr beeindruckend, junge Frau.
Ja. Das finde ich auch.
Vielen Dank an Wima und den Vater, die Eltern für den O-Ton. Ja, sie feiert zweimal Geburtstag wahrscheinlich, ne? Den ersten, den sie den Eltern verdankt und dann
Wahnsinn, ne?
Dem anonymen Spender.
Was für eine Geschichte.
Ja. Ja. Ja, die auch Hoffnung und Mut machen sollte, ne? Eigentlich. Aber trotzdem ist so, es ist... bleibt es ja schwierig. Tagtäglich sterben in Deutschland 2 bis 3 Menschen, weil sie kein Organ bekommen haben. Das ist ja leider auch die Realität. Mhm. Was glaubt ihr, warum ist die, oder woran liegt das? Ist die Spendenbereitschaft bei uns wirklich so gering? Oder anders gefragt, warum entscheiden sich so viele Menschen eher dagegen oder gar nicht?
Ich glaube, das ist das, was Frau Drese schon angesprochen hat, ne? Dass die Menschen sich einfach nicht gerne mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Ich glaube, auch wenn ich jetzt auf Mecklenburg-Vorpommern runterbrechen darf, ich glaube schon, dass die Leute hier sehr großherzig sind und helfen würden wollen und auch ihre Organe spenden wollen. Mhm. Aber es ist halt so weit weg. Und ich denke, dass das ein großer Punkt ist, dass man sich einfach nicht damit auseinandersetzt. Und das Zweite natürlich, was wir auch schon angesprochen haben, dieses, ich weiß ja gar nicht, was dann passiert und nachher schalten sie dann die Geräte ab oder vielleicht werde ich nicht ausreichend behandelt. Also dass da so auch viel Unwissenheit herrscht tatsächlich.
Ja, es ist ich glaube auch, es ist eine Mischung aus Aufklärung, die ich ja jetzt, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, suchen muss. Mhm. Und um wieder zu dem Punkt zu kommen, wenn es diese Widerspruchslösung gäbe, dann bin ich auch irgendwie verpflichtet, mich einmal mit diesem Thema zu beschäftigen. Wobei aber auch klar ist, das verpflichtet natürlich auch zu einer ganz ausführlichen Art von Aufklärung, die da dranhängen muss. Nur bei allem, was wir bisher versucht haben, Werbekampagnen, selbst dieses digital sich jetzt registrieren zu lassen. Und das Online-Register, da sind 280.000 Leute von über 80 Millionen in unserem Land registriert. Mhm. Auch das, müssen wir leider sagen, ist nicht der große Durchbruch gewesen.
Das Thema ist zu schwer, ne?
Und die Länder um uns herum, die diese Widerspruchslösung haben, wenn wir da sehen, wie viele Bereitschaft es gibt, Organe zu spenden, dann sind die Menschen nicht anders als in Deutschland. Das ist die Frage der Organisation, die ich da ganz entscheidend finde.
Die Niederlande macht das, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Irland, Österreich, alle haben das schon längst. Und eigentlich ist es doch so ein bisschen so wie bei der elektronischen Patientenakte, wo man ja auch bewusst sich dagegen entscheiden muss oder nicht. Und es gab ja schon mal eine Initiative. Oder
ich wollte gerade sagen, es gab im Bundestag ja schon Diskussionen dazu und vielleicht ist auch diese Patientenakte auch nochmal ein guter Anlass, um wenn man dann gesetzlich sich dazu entschieden hat, wie man es dann nun regeln will und wenn es diese Widerspruchslösung werden würde, dann auch gleich mit abzufragen, hast du dir über dieses und jenes Thema Gedanken gemacht, wie es deine Entscheidung tragt, das hier ein, wird bei uns gleich hinterlegt.
Ja. Was ich nicht wusste, ein Mensch kann bis zu 7 anderen helfen. Ich habe alle Möglichkeiten, oder haben wir nochmal zusammengetragen, wie man spenden kann. Wir hatten schon das Thema Organspendeausweis, das ist die eine Option. Wir können ins Register uns eintragen oder die Patientenverfügung. Das sind so diese drei Säulen. Und Organspende, Tätowierung, das gibt es ja auch. Ne?
Ja, ganz so schlecht aus.
Ist zwar nicht bindend, aber ist ein tolles Statement, oder?
Ich habe das neulich bei jemandem gesehen.
Ja.
Und dann ist man irgendwie gleich auch im Gespräch drin über dieses Tattoo. Mhm. Das soll ja irgendwie möglichst sichtbar auch angebracht werden. Genau. Der hatte das so auf dem Handrücken.
So Halbkreise und irgendwie.
Genau. Ne? Und dann ist man irgendwie auch gleich da. Also auch sowas sorgt natürlich alles für eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit. Es muss sich jetzt nicht jeder irgendwie auffällig tätowieren lassen. Mhm. Aber diejenigen, die es machen, sind natürlich auch Aushängeschilder für diese Thematik. Mhm, bitte setz dich damit einmal auseinander, weil das hat man ja häufig, dass man da fragt, was hast du da für ein Tattoo und womit hängt das zusammen und was macht, also was sagt das über dich? Und wenn man dann sagt, ja, ich bin Organspender und das sollen hier alle sehen, also es ist schon...
Das ist eine Botschafterfunktion, ne?
Du bekommst in vielen Tattoo-Studios das kostenlos, wenn du ein anderes stechen lässt. Das
Echt?
Kommt quasi obendrauf. Hier, nimm mit, komm, machen wir noch.
Das ist der Schlüssel, jetzt haben wir es.
Finde ich gar nicht schlecht.
Und kann ich wirklich echt nur nochmal an alle appellieren, sprecht mit euren Angehörigen darüber, ihr tut denen so einen großen Gefallen. Vielleicht nach dem Essen.
Ja, genau. Vielleicht bei einem netten Getränk.
Genau. Und
entspannt. Ja, apropos nett und entspannt.
Okay.
Das bringt uns
Wenn du dich so entspannst, dann heißt das für dich wird's nett und entspannt. Für mich nicht.
Entweder oder.
Also, die Organspende in Deutschland wird koordiniert von den Krankenhäusern oder von der Deutschen Stiftung Organtransplantation.
Oder
du
zweite.
Du hast zugehört. Wie war das? Wiederholung festig, ne?
Genau.
Es wird schwerer, pass auf.
Okay.
Auf eine Spenderniere warten in Deutschland etwa 6.500 oder 10.800 Menschen.
6.500? Weil du vorhin gesagt hast, es sind unter 10.000, die insgesamt auf ein Organ warten.
Test stimmt wieder. Gut.
Gut.
Auch das ist einfach, wie viele Organe wurden 2024 in MV transplantiert? 50 oder 10?
10.
Nur 10.
Ja.
Auf eine Spenderniere wartet man in Deutschland im Schnitt entweder 5 Jahre oder 10.
Das ist schwer.
5 oder 10.
Also ich habe auch schon mal mit dem, es gibt den Verein der Lebendspende, also man darf ja sogar eine Niere von den zweien, die wir haben, während man lebt, spenden. Und da gibt es immer eine ganz tolle Aktion dieses Vereins, genau, die stehen in Schwerin auf dem Weihnachtsmarkt und ich versuche eigentlich jedes Jahr damit dabei zu sein, die verteilen dann auch nochmal Organspendeausweise. Und weil ich weiß, dass da bei vielen Angehörigen diese Wartezeit dazu führt, dass die gesagt haben, ach nee, jetzt warten wir nicht auf eine Nierenspende von irgendwo, sondern wir gucken jetzt mal, können wir das nicht innerhalb der Familie irgendwie doch klären, denke ich, 10 Jahre.
Und das stimmt.
Ja, 10 Jahre, aber 10 Jahre, das ist wirklich Wahnsinn.
Ich war auch letztens mit dabei, die habe diesen Stand mitbesucht. Da haben die so Lebkuchenherzen verteilt, die sahen ein bisschen aus wie Nieren.
Und an den Lebkuchenherzen war dann aber der Organspendeausweis dran.
Genau.
Und bevor ich da war, dachte ich, also ob die Leute in der Adventszeit auf dem Weihnachtsmarkt für das Thema offen sind und sie sind es.
Gerade, ne?
Ja, gerade, genau. Also
Zeit der Spenden, sagt man
ja auch. Ist wirklich toll, aber das sind auch tolle Leute da in dem Verein, also wirklich.
Total engagiert, super. Mhm. Apropos engagiert, welches Land ist mit 35 Spendern pro 1 Million Einwohner Weltmeister in der Organspende? Kleiner Tipp, dieses Land ist auch amtierender Fußball-Europameister. Zu Unrecht, sagen manche. Also Österreich oder Spanien?
Spanien.
Ja, ich wollte es nur einmal, ne, auch damit man weiß, kann man sich an der Scheibe abschneiden.
Spanien hat die Widerspruchslösung.
Nächste Frage, jetzt wird es etwas lockerer, sagen wir mal so. Lauterbach oder Laumann?
Oh. Bei Lauterbach weiß ich, was ich habe. Bei Laumann, den kenne ich als tollen Landesministerkollegen. Das wäre abzuwarten, was da wird. Mhm. Lieber das, was ich kenne.
Okay. Leberkäse oder Leberpastete? Wir müssen nicht alles nehmen.
Okay, das ist beruhigend, wenn wir nicht alles nehmen müssen, aber Leberkäse.
Okay. Robert De Niro oder Whitney Houston?
Also es ist ja ganz tolle Musik von Whitney, Whitney Houston. Der Robert De Niro ist aber als Schauspieler auch nicht zu verachten. Also ich nehme De Niro.
Okay. März oder April?
Oh. Für April ist ja zu spät. Jetzt ist es März.
Ja.
Ja.
Und letzte Frage, jetzt schließt sich der Kreis. Widerspruchslösung ja oder nein?
Ja, Widerspruchslösung ja, ganz definitiv. Klar,
ne? Ja. Okay, das war
lustig.
Quiz Nummer 24.
Ja, also vielen lieben Dank. Sehr du hast geschlagen. Es uns aber auch einfach gemacht. Ich muss zugeben, wir haben großen Respekt heute davor gehabt,
ja,
weil es auf der einen Seite ja schon um die Thematik an sich geht, aber das geht nicht unemotional zu besprechen. Und vielen Dank für deine offene Art da. Das hat es uns sehr leicht gemacht heute.
Sehr, sehr gerne. Es war mir wirklich ein Anliegen, das zu tun und danke, dass ich das machen konnte. Vielleicht denkt der ein oder andere ja drüber nach.
Ja, also wir hoffen, dass wir viele Zuhörer haben. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gern, aber tun Sie uns einen großen Gefallen. Denken Sie einmal für sich selbst, für sich persönlich. Und wir haben ja heute gehört, das ist hauptsächlich wichtig für die Angehörigen, über die Frage, möchte ich Organspende, ja oder nein, nach.
Vielen Dank, Ina Tiludis, fürs Kommen, fürs Mitmachen, wie gesagt.
Ja, vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Die Drese. Der Podcast der Ministerin.